Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück nach dem schweizerischen Programm und darf Sie jetzt begrüßen aus dem Institut für fortgeschrittene rasiermesserscharfe Gegenwartskunde und angewandte Lebenszuversicht zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 19. Dezember 2024. Wir warten aufs Christkind und die Weltwoche legt Ihnen das schönste Weihnachtsgeschenk, das Platin-Weihnachtsgeschenk unter den Christbaum. Heute erscheint nämlich in der Schweiz die neue Ausgabe, eben die Platin-Ausgabe. Ich muss jetzt schauen, wie ich die in die Kamera halte, ohne sie zu blenden. Die prächtig gestaltete Weihnachtsausgabe mit 130 Seiten und über 20 Seiten Anzeigen. Das hat mich veranlasst, in der schweizerischen Ausgabe eine Hymne abzusingen auf unsere Wirtschaft, auf unsere Gewerbebetriebe, auf unsere Unternehmen. Wir können so dankbar sein, dass wir immer noch so viele Unternehmer, so viele Werktätige, so viele arbeitsintensive, fleißige Leute haben, auch Leute, die ins Risiko gehen, die ihr Geld investieren, die nichts mehr haben, wenn sie es verlieren. Gott sei Dank gibt es die Unternehmer, Gott sei Dank gibt es die Werktätigen, Gott sei Dank gibt es die Leistungswilligen. Sie sind das Rückgrat, sie sind die Grundlage unserer Gesellschaft und sie haben zu kämpfen gegen einen zu wuchernden Dschungel von Regulierungen, die nicht nur von ihren nationalen Regierungen kommen, sondern auch von dieser großräumigen Überbürokratie der Europäischen Union. Diese Kreise, diese Unternehmer, sie bedürfen der Anerkennung, sie müssen viel mehr Anerkennung bekommen, als das heute der Fall ist. Ihnen widmen wir diese Platin-Ausgabe ganz besonders, aber natürlich auch Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und einige von Ihnen sind ja auch, die meisten sind ja werktätig oder unternehmerisch beschäftigt und schaffen eben Arbeitsplätze und setzen sich dafür ein, dass die Lokomotive da vorankommt, die Lokomotive unseres Wohlstands. Nichts davon ist selbstverständlich. Die Weltwoche, die Platin-Ausgabe mit einer Fülle, mit einer ganzen Wundertüte von Themen: Melania und Donald Trump, Jesus von Nazareth, Carlos Leal, Karl-Heinz Weissmann ist dabei, der deutsche Historiker, der die AfD einordnet ins Panoptikum der deutschen Rechten. Giorgia Meloni, eine Würdigung. Dann Nils Melzer, ein hochinteressanter Mann. Chris von Rohr würdigt Henry Miller. Yoram Hazoni, der israelische Chefdenker des Konservativismus. Alice Weidel mit ihrem politischen Tagebuch und dem Rückblick auf diese bewegte Woche des Misstrauensvotums in Berlin. Ich komme darauf noch zu sprechen. Elon Musk, Charles Pictet de Rochemont und viele, viele weitere Themen. Unser Jahresheft mit Jahresgesprächen, die Platin-Ausgabe, sehr, sehr schön auch bebildert mit vielen interessanten, auch vergnüglichen Texten. Ich bin sicher, Sie finden etwas ein, wie wir doch hoffen, wunderschönes, vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was sind die Themen, was sind die Schwerpunkte, was ist das Ärgernis? Ich habe mich ja sehr gewundert, aber die Dinge entstellen sich jetzt ja zur Kenntlichkeit. Das haben Sie mitbekommen, ARD und ZDF lassen die Masken fallen, die ja ohnehin schon längst gefallen sind. Sie geben sich als öffentlich-rechtliches AfD-Verhinderungsfernsehen zu erkennen. Die Brandmauer, die Merzsche Brandmauer, sie wird nun auch mitzementiert, mitgewerkelt gewissermaßen durch die Kollegen da des Staatsfernsehens, des gebührenfinanzierten Staatsfernsehens, denn die ARD und das ZDF haben bekannt gegeben, man ändert jetzt die Regeln im laufenden Spiel. Die Kanzlerduelle, Sie erinnern sich, 2021 hat man das neu gestaltet. Man hat gesagt, früher sind immer zwei Kandidaten da aufeinander geprallt. Jetzt müsse man aufgrund der Umfragen auch die Grünen noch beiziehen, also CDU, SPD und Grüne, die sollen da um die Kanzlerschaft sich vor laufenden Kameras duellieren, eben gemäß Umfragen. Und nach dieser Formel müsste jetzt ja in dieser Elefantenrunde auch die AfD dabei sein. Das wollen sie aber partout nicht zulassen. Diese Plattform soll die AfD nicht erhalten. Also hat man die Regeln geändert und gesagt, nein, wir arbeiten hier mit den beiden Spitzenkandidaten zusammen und da gibt es noch einen Katzentisch, da sind dann die Grünen, da ist die AfD dabei und alle anderen unter ferner liefen. Das lässt sich natürlich die AfD nicht bieten. Auch die Grünen haben ihr Veto eingelegt. Und so also haben wir die Situation, wie sie jetzt ist. Und mit diesem Verhalten, mit diesem Vorgehen, mit diesem Manöver, mit diesen halbseidenen Fuhrwerkereien geben sich natürlich da die Öffentlich-Rechtlichen für den Hintersten und Letzten, als das zu erkennen, was sie sind. Nämlich propagandistische Plattformen des Regierungsmainstreams, des Establishments in Deutschland. Und wenn man glaubt, in diesen Sendezentralen damit die AfD zu verhindern, hinter dieser Brandmauer, dann kann ich euch nur sagen, welcome to reality. Das wird dann ganz anders herauskommen. Willkommen in der Wirklichkeit, denn diese Ausbremsungen da, diese Ausgrenzungen, das lässt sich doch das Publikum nicht bieten. Die Leute sind ja nicht dumm. Also die, die das veranstalten, die haben eine ganz niedrige Meinung von den Wählern. Die wollen die Wähler für dumm verkaufen, aber die Leute sind eben intelligenter als da diese Strategen in den Schaltzentralen. Die Leute sind ja meistens auch viel intelligenter als die Politiker. Und die Schwarmintelligenz einer Bevölkerung, die darf man eben auch nicht unterschätzen. Also das ist natürlich, wenn man so will, auch empörend, was da läuft, wie man versucht hier diese demokratischen Meinungsbildungsprozesse zu manipulieren. Aber auf der anderen Seite ist das so überdeutlich. Aus dem spricht natürlich auch die Verzweiflung. Also die pfeifen wirklich, meine Damen und Herren, aus dem letzten Loch. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Dann ein Thema, das in den deutschen Medien viel zu kurz kommt, das meines Erachtens deutlicher gewürdigt werden müsste, ist die Investitionsankündigung der japanischen Finanzfirma Softbank in den Vereinigten Staaten von Amerika. Donald Trump, strahlend wie ein Maikäfer, hat er hier diesen dicken Fisch an Land gezogen. Der japanische CEO von Softbank war dabei und hat gesagt, wir investieren 100 Milliarden Dollar in die Vereinigten Staaten von Amerika. Und diese Ankündigung, so sehr sie die Amerikaner freut, ist natürlich eine strategische Schlappe für die Europäische Union, ist eine Schlappe für die EU. Denn über Europa hat er überhaupt nichts gesagt. Diese Finanzindustrie setzt da keinen Fuß auf den Boden. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil in Europa eine regelrechte Feindseligkeit hochgezüchtet worden ist gegen die Finanzindustrie. Natürlich gibt es in der Finanzindustrie Missstände. Wie überall, wo Menschen am Werk sind, passieren Fehler, gibt es Selbstbereicherung. Und ja, die Banker, wie es heißt, die Bänkler, wie wir in der Schweiz sagen, die Bänkler, sie sind etwas nahe am Geld. Und dann fängt das Dollarzeichen manchmal da in den Augenhöhlen an zu flimmern. Und der eine greift vielleicht etwas forscher in die Kasse, als er es hätte tun sollen. Natürlich gibt es da Missstände. Da sind wir einverstanden, aber deswegen eine ganze Industrie in Acht und Bann zu setzen, auch mit strangulierenden Vorschriften und Regulierungen in die Knie zu zwingen, das ist lebensgefährlich, vor allem auch für Europa. Und bei allen Missständen, die immer wieder zu reden gegeben haben, die Finanzindustrie ist die Blutversorgung der Wirtschaft, das ist ganz wichtig. Nehmen Sie den hochinnovativen Tech-Sektor in den USA, der ja nun wirklich also weltweit, ob man das gut findet oder nicht, ob man diese Unternehmen, ihre Dienstleistungen, ihre Produkte in Anspruch nimmt oder nicht, aber das ist eine Zukunftsindustrie. Und viele dieser Unternehmen haben am Anfang als kleine Start-ups angefangen, die haben jahrelang Verluste geschrieben. Die gäbe es gar nicht, wenn es daneben nicht eine risikofreudige und investitionsbereite Finanzindustrie gegeben hätte, die an diese Firmen geglaubt hat, an die Innovationsfähigkeit. Und ohne diese Finanzindustrie eben hätten wir ganze Sektoren nicht. Also hören wir auf, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Und das muss uns zu denken geben, dass also dieses japanische Unternehmen nicht nach Europa kommt. Sie erinnern sich an diese vollmundigen Ansagen damals in den 2000er Jahren, dass man die EU zur wettbewerbsfähigsten, innovativsten und krösusartigsten Freihandels- und Wirtschaftszone der Welt machen möchte. Davon ist erstaunlich wenig übrig geblieben, oder vielleicht gar nicht so erstaunlich, ist einfach erschreckend wenig übrig geblieben. Das erinnert ein bisschen an diese goldenen Landschaften, die sie damals auf Haiti versprochen haben, da die Regierung von Baby Doc Duvalier, diese strahlenden Landschaften, die sich dann als Trümmergebirge entpuppt haben. Ich will es jetzt hier nur zur Kenntlichkeit überspitzen. Aber das sind schlechte Nachrichten und sie zeigen einfach, dass Europa wirtschaftlich gegenüber Amerika immer weiter zurückfällt. Das ist besorgniserregend, das ist beunruhigend. Wo ist die Musik in Europa? Man hat sich auch durch diese strategische Positionierung mit dieser totalen Konfrontation gegenüber Russland auch von wichtigen Energiequellen abgebrandmauert, kann man sagen. Man hat sich einfach abgeschnitten von dem mit den ihnen bekannten Konsequenzen. Und das geht natürlich noch weiter mit dieser suizidalen grünen Voodoo-Ökonomie, wie sie etwa Robert Habeck predigt. Ich meine, Robert Habecks grüne Voodoo-Ökonomie ist nicht nur für Deutschland lebensgefährlich, sondern mittlerweile beschweren sie sich ja auch in Schweden und in anderen Ländern darüber, weil die Deutschen natürlich mit dieser Habeck-Strategie auf das Blackout zusteuern. Fieberhaft kauft man also Energie in ganz Europa ein. Das treibt dann die Preise hoch, weil Deutschland ist die stärkste, größte und auch bevölkerungsreichste Volkswirtschaft. Und jetzt haben die Schweden Alarm geschlagen in Regierungskreisen und haben gesagt, das geht einfach nicht. Da hört mal auf, eure eigene Energieversorgung kaputt zu machen. Wir können euch nicht die dauernd mit Energie hier versorgen. In der Schweiz übrigens wächst der Widerstand gegen ein Abkommen mit der EU im Strommarkt, weil die EU der Schweiz befehlen möchte, keine Winterenergiereserven mehr anzulegen. Ich meine, was ist denn eigentlich mit einer EU los, die der Schweiz verbietet, kluge Vorsorge zu betreiben, weil dies marktverzerrend sei? Also die EU, meine Damen und Herren, entpuppt sich immer mehr als eine Bürokratie der Nivellierung nach unten. Die entzieht den Mitgliedstaaten Energie, und zwar im umfassenden Sinne, anstatt sie energetisch aufzuladen. Das ist gewissermaßen ein vampiristisches System. Ein Energiestaubsauger, der da die Mitgliedstaaten immer mehr narkotisiert, lahmlegt und schwächt. Diese Frage müsste man sich einmal stellen. Das ist keine gute Nachricht. Und deshalb verwundert es auch nicht, meine Damen und Herren, man kann ja hier durch die Nachrichten durchnavigieren, deshalb verwundert es auch nicht, dass sich immer mehr Leute einen Richtungswechsel wünschen. Aber diese Politiker, die klammern sich an die Macht wie Kletten, wie Flechten hängen sie da an der Macht und wollen nicht loslassen, obwohl die Bevölkerung bereits neue Parteien da ermächtigen. Die hält man draußen, eben sperrt man sie weg hinter Brandmauern in Österreich, in Frankreich, in Deutschland, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die stecken alle gewissermaßen unter einer Decke. Ich meine, das klingt ja wie eine wirre Verschwörungsstory, aber es ist die Wirklichkeit, mit der wir uns zu beschäftigen haben. Also diese Länder sind auch nicht bereit, diese Politiker sind gar nicht bereit, hier sich auf die Demokratie einzulassen. Das sind schon beunruhigende Entwicklungen, die man da zwingend im Blick haben sollte. Und für die Deutschen gilt natürlich, sie übertreiben alles, sie übertreiben das Gute, sie übertreiben das Schlechte, und das Schlechte übertreiben sie manchmal bis in den Untergang. Also die deutschen Politiker sind oftmals erst am allerletzten Punkt bereit, Gegensteuer zu geben. Und ich kann Ihnen nur aus der schweizerischen Optik da meinen Einblick offerieren, und all diese Verspannungen, diese Verkrampfungen, dieses eben sich an die Macht klammern, das ist nicht von Gutem, das ist auch nicht nachhaltig, das wird auch nicht funktionieren. Das Grossartige an der Demokratie ist ja, dass die Lebenswirklichkeit, die Interessen der Wähler im Zentrum stehen sollte und nicht die Machtinteressen der Politiker, die auf keinen Fall loslassen möchten. Das ist hier die Situation. Jetzt beschwert sich also schon Schweden über die deutsche, die grüne Voodoo-Ökonomie des Robert Habeck. Und dann gleich da die nächste Meldung, wo man nur den Kopf schütteln kann. Also verzeihen Sie, ich bemühe mich ja immer auch, das Positive zu sehen. Ich bin ein Deutschland-Befürworter. Ich will da nicht den allgemeinen Zynismus und die Besserwisserei bewirtschaften. Und ich habe ja auch in meinen letzten Sendungen gesagt, man soll die Arroganz der Politiker nicht übertrumpfen wollen durch eigene Arroganz und Besserwisserei. Aber wenn ich das hier lese, dann ist man wirklich ein bisschen fassungslos. Deutsche Verteidigungspolitikerin. Putin bereitet Angriff auf NATO vor. Aber hallo, was? Putin bereitet Angriff auf NATO vor? Das heißt also, potenzieller Atomkrieg ist hier im Verzug. Was ist da los? Ich zitiere, Russlands Präsident Wladimir Putin bereitet nach Angaben von Marie-Agnes Strack-Zimmermann einen Angriff auf die NATO vor. Zitat, wir wissen, dass Putin sich vorbereitet darauf, möglicherweise Ende der 20er, wobei so eine Zahl immer gegriffen ist, auch einen NATO-Staat anzugreifen, sagte die deutsche FDP-Verteidigungspolitikerin in Straßburg. Woher sie diese Informationen hat, sagte sie nicht. Ich habe mich dann gefragt, ja, warum sagt sie es dann? Warum legt sie ihre Quelle nicht offen? Ist sie das Wahrheitsorakel? Und wenn sie es wirklich weiß, wieso sagt sie das nicht der Bundesregierung? Dass die, weil das ja eine Nachricht ist, die potenziell aufwühlende Qualität hat. Ich meine, was ist das für ein verantwortungsloser Umgang mit einer brisanten Nachricht? Ist das überhaupt ernst? Ist das seriös, was da gesagt wird? Versucht sie, die Leute aufzuschrecken? Versucht sie, etwas Stimmung zu machen, jetzt im Wahlkampf? Das ist für mich keine seriöse Kommunikation bei einem wichtigen Thema, meine Damen und Herren. Da würde mich Ihre Meinung interessieren. Kann ein Politiker, kann eine Politikerin so etwas Gewichtiges, wenn es denn stimmte, müsste es ja höchste Alarmstufe gewissermaßen hervorrufen da an den entscheidenden Stellen. Ist das ein verantwortungsvoller Umgang mit einer brisanten Nachricht? Da würde mich Ihre Meinung interessieren. Wir waren bei der Brandmauer, bei der Ausgrenzung, bei den Politikern, die sich wie Kletten an die Macht klammern. Und das ist ein Befund, den ja viele teilen, und das ist auch ein Grund dafür, warum sich immer mehr Leute von diesen etablierten Parteien in dem Sinn abwenden, weil sie sagen, das geht einfach in eine falsche Richtung. Wir wollen in eine andere Richtung. Wir wollen eine Alternative, eine Auswahl, eine andere Politik. Und in Deutschland stellt sich jetzt ja die Frage, kann es zu einem Wandel kommen? Und zu Recht haben mir einige von Ihnen geschrieben, ich meine, selbst wenn jetzt ein Friedrich Merz auch positive Anzeichen und positive Aussagen macht, die man in eine entsprechende Richtung deuten kann. Ja, wie will er denn eigentlich seine Partei und seine Politik, Entschuldigung, seine Politik umsetzen, wenn er eine Brandmauer errichtet gegenüber jener Partei, mit der er die größten Übereinstimmungen hat, nämlich der AfD? Also wenn er stattdessen mit den Grünen, mit der SPD zusammenspannen muss oder aber mit den Grünen und der FDP, die auch in dieser Ampel aufgelaufen ist, und ob das dann für die Mehrheit überhaupt reicht mit einer FDP, ist alles andere als sicher. Das ist die Frage, die sich auch Alice Weidel in ihrer Kolumne stellt. Also wird man vielleicht einen neuen Kopf bekommen, aber die gleiche Politik wie vorher, diese bange Frage stellen sich viele Deutsche jetzt bei diesem anlaufenden Wahlkampf. Noch ein Wort zur FDP. Da haben wir in der Redaktion diskutiert und da haben mir die Kollegen gesagt, also für die FDP könnte es dann also wirklich noch eng werden. Warum soll man in Deutschland künftig die FDP wählen? Ich meine, bis jetzt war sie immer so etwas wie eine Art die salonfähige, liberale Variante einer AfD, so ein bisschen oppositionell, so hat sie sich auch positioniert im letzten Wahlkampf. Aber jetzt sieht man oft überall, oder nicht überall, aber an einigen Stellen, offenbar unter diesen 5%, also unterhalb der Einstiegsschwelle ins Parlament. Und wir haben gleichzeitig eine AfD, die immer mehr Wähler gewinnt und die natürlich in ihrem Programm, ob die Leute das nun zur Kenntnis nehmen wollen oder nicht, liberal-konservative Politik verspricht. Also eine Politik, die im Grunde ja auch die FDP versprechen könnte. Und wenn jetzt also die FDP jetzt unten durchrutscht und die AfD vielleicht auch in einigen Landtagen und mit zunehmender Dauer ihre Salonfähigkeit, wenn man diesen Begriff verwenden möchte, wobei die Salonfähigkeit in der Politik auch offenbar die salonfähige Verlogenheit meint, das ist aber nicht meine Bedeutungsanspielung. Also wenn die AfD sich dann hier in dieser Hinsicht an Respektabilität gewinnt, ja, wo wird dann am Schluss die FDP noch enden? Also das sind schon strategische Fragen, die man sich bei den Liberalen unbedingt stellen muss, und das sage ich als jemand, der sehr gute Beziehungen immer gehabt hat, damals zum FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle. Ich kenne auch den Christian Lindner, und natürlich, das lässt sich ja nicht vermeiden, wenn Sie als Journalist tätig sind. Also wird es überhaupt eine Zukunft für die FDP geben, ja oder nein? Noch eine letzte Beobachtung zu diesen anlaufenden Wahlkampfübungen. Ich habe ja da von der unglaublichen auch Arroganz und Selbstherrlichkeit dieser Politiker gesprochen, die da wie Masters of the Universe auftreten, sprechen der Ritterrüstungen, wir haben alles im Griff, dabei haben sie im Grunde nur sehr wenig im Griff, wie die Resultate zeigen, niemand gibt einen Fehler zu und alle markieren ja da diese Alleswisser-Allüre. Und ich bin da zu wenig nah dran an der deutschen Befindlichkeit, aber in der Schweiz könnten sie damit nicht punkten. Diese Unbescheidenheit, das wird nicht gutiert, das nimmt man den Leuten auch nicht ab. Umso weniger, als die Resultate dieser Establishment-Parteien schon arg zu wünschen überlassen. Man hat ja hier nicht jetzt wirklich großartig performt, eher im Gegenteil. Und trotzdem wirken ja diese Politiker unfehlbar, sie möchten sich diesen Anschein geben. Und ich habe mich einfach gefragt, jetzt bei dieser letzten Debatte, ob nicht das ein Trumpf wäre, wenn man als deutscher Politiker heute einfach viel bodenständiger, viel bescheidener, viel wenig alleswisserisch auftreten würde, viel eher als Anwalt der Wirklichkeit, der Normalität, eben der werktätigen Leute, der Leute, die unter dieser Masters of the Universe-Politik tagtäglich zu leiden haben. Also diese Unbescheidenheit, oder man könnte auch sagen, die Fallhöhe, die irgendwo drinsteckt in diesem politischen System in Deutschland. In der Schweiz haben wir die direkte Demokratie, darum wird natürlich die Arroganz bei Politikern überhaupt nicht wertgeschätzt. Im Gegenteil, das ist ein sicherer Weg ins Verderben, wenn sie da zu selbstherrlich und alleswissend auftreten. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass auch in Deutschland allmählich ein gewisser Überdruss an dieser, ja, eben Alleswisser-Pose sich verbreitet und Politiker gerade dann gut wegkommen könnten, wenn sie diese Posen vermeiden. Und für mich war ja in dieser letzten Debatte der Tino Chrupalla von der AfD, der war für mich eigentlich das Beispiel für so einen bescheiden, bodenständig auftretenden Politiker. Ich möchte das hier noch einmal herausstreichen. Er hatte auch die Größe, den politischen Gegner zu loben. Das gefällt natürlich jetzt aus schweizerischer Sicht. Das finde ich eben fair, dass man zwar hart streitet in der Sache, aber auch die Anerkennung ausspricht und nicht so tut, als habe man selber die Wahrheit mit Löffeln gegessen. Also mehr sich als Wahrheitssucher betätigt in der Politik, als Wahrheitsbesitzer. Wahrheitsbesitzer und Besserwisser haben sie wahrlich genug. Das ist das Thema, das einen da noch bewegt mit Blick auf die deutsche Wahlkampfsituation. Friedrich Merz ist unter Beschuss aufgrund seiner Steuerpläne. Er möchte die Steuern senken, die Abgaben reduzieren. Das begrüße ich aus liberal-konservativer Sicht. Ich finde das richtig. Sie müssen gerade in Krisenzeiten die Bürger, die Unternehmen entlasten. Dann wird natürlich immer reflexhaft der Vorwurf erhoben, ja, wie wird das gegenfinanziert? Was machst du? Da sage ich, als bürgerlicher Politiker müssen Sie die Kraft haben, dem Staat einmal das Geld zu entziehen, um den Staat zu zwingen, die Kosten zu senken. Wenn man Ihnen sagt, ja, Sie müssen sofort wieder gegenfinanzieren, dann können Sie den Staat gar nicht in die Situation bringen, wo er gezwungen ist, Schwerpunkte zu bilden, dann eben zum Beispiel nicht jede Sozialausgabe, nicht diese Verschleuderung von Steuergeldern ja fast schon weltweit zuzulassen, bis hin zu den berühmten Radwegen in Peru. Da ist er stark unter Beschuss jetzt gekommen. Man Ich kann nur sagen, wenn er die Kraft hat, das durchzuziehen, dann wird das Deutschland gut tun, dann wird das die Wirtschaft auch beflügeln, das führt dann wieder zu mehr Steuereinnahmen. Aber bei Friedrich Merz stellen sich ja viele immer die Fragen, ob er mal was ansagt und dann im Widerstand wieder zurückkrebst. Das hat er ja schon ein paar Mal in der Vergangenheit gemacht. Haben wir schon über diesen ukrainischen Geheimdienstanschlag gesprochen im Intro. Ich bin nicht sicher, ich wiederhole es hier sicherheitshalber, Selenskyj hat einen russischen General ermorden lassen über seinen Geheimdienst, und da stellt man sich einfach die Frage, ist das jetzt also die wertebasierte Politik des Westens, wenn wir das Gleiche machen, was wir den Russen dauernd vorwerfen, also wenn unsere Seite hier auch mit solchen Methoden eingreift. Ich sage das einfach an die Adresse jener Gutmenschen, jeder gut scheinen wollenden Menschen, die sozusagen hier diesen Krieg legitimieren aus ihrer Sicht, dass wir da die Gralshüter der Zivilisation und der Werte sind, ja, dann dürfte man das nicht zulassen. Und die Regierung in Kiew ist ja nur noch bedingt unabhängig. Die hängt ja gewissermaßen auch von den Direktiven ab aus Washington und aus anderen Hauptstädten. Ist das abgesprochen? Hat das Selenskyj selber entschieden? Ja, wer das wüsste. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und wir sehen uns spätestens morgen Freitag wieder. Alles Gute und bis dann. Ich melde mich zurück.